heutiger Gottesdienst wird vom Evangeliumsrundfunk aufgezeichnet. Und da am Toten Sonntag ausgestrahlt wird, halten wir heute einen Gottesdienst zum Toten Sonntag. Ich habe gedacht, vielleicht tut uns dieses Wort heute besonders gut. Und vielleicht will Gott zu uns auch hier etwas Wichtiges und Bleibendes sagen. Ich darf vorneweg die Abkündigungen Ihnen mitteilen. Am nächsten Sonntag haben wir abends um 18 Uhr wieder eine Evangelisation. Manche von Ihnen wissen gar nicht, was das für eine Hilfe sein kann, wenn wir Leute einladen, auch für Angehörige unserer Familien. Ist das in einer ganz unkonventionellen Form Verkündigung des Evangeliums. Wir freuen uns, dass der bekannte Liedermacher Manfred Siebald am Anfang dabei sein wird. Darf ich Sie bitten, dass Sie dafür einladen? Am Ausgang werden so kleine grüne Zettel verteilt. Und wenn Sie da ein ganzes Stößchen mitnehmen, in Ihrem Bekanntenkreis bewusst dazu einladen, tun Sie einen großen Dienst. Nehmen Sie das nachher am Ausgang an der Türe mit. Das Opfer heute ist für den Evangeliumsrundfunk bestimmt und wir grüßen auch den Techniker und den Redakteur in unserer Mitte und freuen uns immer wieder über den Dienst, der hier geschehen kann. Wir erheben uns. Bestattet wurde in unserer Gemeinde in der vergangenen Woche Herr Hermann Busset, 75 Jahre Berufsberater im unteren Kienle 14. Wir hörten das Wort: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und jetzt nehmen wir Platz und ich darf auch noch darauf hinweisen, dass wir nach dem Segen, ohne dass ich etwas sage, noch einmal Platz nehmen. Weil das Orgelnachspiel wahrscheinlich noch ein Stück weit draufkommt und da soll das dann noch mal ruhig sein. Wenn Sie nach dem Segen noch einmal Platz nehmen, bis die Techniker hinten uns ein Zeichen geben. Und nun wollen wir mit dem Gottesdienst beginnen. Jetzt ist Jesus als der Herr mitten unter uns und auch bei denen, die über das Radio mit uns verbunden sind. Keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir wollen miteinander das Lied singen, Morgenglanz der Ewigkeit, 349, den ersten Vers und die beiden letzten, 4 und 5. Wir wollen beten. Lieber Herr, das ist unsere Bitte jetzt, dass doch dein Lichtschein hineinfalle in unsere Welt des Todes. Wir sind oft bedrückt und traurig, wenn wir erleben, wie die Schatten des Todes uns bedecken. Wir leiden unter der Trauer. Wir sind verzagt und mutlos, wenn wir sehen, wie um uns her gestorben wird und wenn wir auch die Zeichen des Todes an unserem eigenen Leib erkennen. Herr, da gib uns heute dein Licht, das des Todes Macht zerbricht. Und du kannst heute alle Bekümmerten und Trauernden und Leidgeprüften aufrichten und trösten, so lass jetzt keinen unter uns sein, mit dem du nicht redest, der nicht sein Haus bestellt und der nicht bereit ist auf deine große Zukunft hin, auf deine Ewigkeit, wann du uns auch rufst. Und wir wollen dir jetzt, lieber Herr, in der Stille alles sagen, was uns bekümmert. Danke, Herr, dass du Worte ewigen Leben hast. Amen. Wir lesen aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Da wird uns ein Blick in die Zukunft gezeigt. Und das macht die Christen so froh, dass sie weit hinausblicken können, über die Schrecken des Todes hinweg. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Wir singen das Lied Brich herein, süßer Schein sel'ger Ewigkeit. 576, alle vier Verse. Für unsere Predigt heute habe ich nur einen Satz ausgesucht. Der soll mit uns gehen, dass wir ihn behalten können. Steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen, und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das müssten Sie einmal miterleben, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir mittwochabends unseren Jugendbibelkreis haben, wenn junge Leute so frisch und quicklebendig sich austauschen, was sie da finden im Bibelwort. Da geht's immer fröhlich her und wir haben gerade die Missionsreise des Paulus, wie er in das Gebiet der heutigen Türkei kam, nach Antiochien in Pisidien. Es hat uns Eindruck gemacht, wie Paulus es verstand, einen Riesenwirbel zu machen. Die Leute strömten zusammen, fast die ganze Stadt war da. Natürlich, wie das so ist, da waren auch Demonstranten und Protestierer da, da gab's ärgerliche Zwischenrufe. Aber dann wird erzählt, dass unter diesen Heiden einige gläubig wurden. Und was uns da in unserem Bibelkreis am letzten Mittwoch so gepackt hat, das war die Formulierung, die der Lukas gebraucht. Er sagt ja nicht so, wie wir das sagen, die wurden gläubig. Sondern er erzählt, als die Heiden das Evangelium hörten, wurden sie froh und priesen das Wort Gottes und wurden gläubig. Also das Erste war, bevor er noch sagt, sie wurden gläubig, sie wurden fröhlich. Das war richtig für uns. Das wollen junge Leute hören, dass vom Evangelium Freuden ausgehen, dass das einen lebendig macht. Und das ist wirklich so, die erste Lebensäußerung im Glauben ist Freude. An dem kann man erkennen, ob man Christ ist. Aber das wollen ja nicht nur junge Leute hören. Das könnte doch das Wort heute für Sie sein. Dass Sie wieder daran erinnert werden, wenn Sie das Evangelium hören, wenn Sie gläubig werden, dann muss man das spüren an der Freude, wie damals in dieser Stadt Antiochien. Man spürt direkt, wie die Leute aufatmen, ganz erleichtert, weil Lasten von ihnen abfallen. Was sie bedrückt hat, ist plötzlich nicht mehr schwer und schlimm. Und sie sind richtig erleichtert, froh geworden durch das Evangelium. Immer wenn ich in der Straßenbahn sitze, da hat man ja Zeit, ein wenig die Gesichter der Leute zu beobachten. Schauen Sie die mal an. Wie viele schauen da traurig und ernst rein. Wahrscheinlich ist das das Kennzeichen so vieler Menschen um uns her. Sie sind bedrückt und belastet. Und das kann ja jetzt heute Morgen bei uns so sein, hier in diesem Gottesdienst oder wo wir auch diesen Gottesdienst mitfeiern, dass wir bedrückt und belastet sind. Da gibt es viele traurige Leute, die sagen, mein Leben ist zerstört, seitdem mein Mann gestorben ist. Ich kriege keinen Boden mehr unter die Füße. Und dann soll dies heute bei uns geschehen. Da sie das Wort hörten, wurden sie froh. Das soll heute passieren. Davon wollen wir jetzt reden. Und ich möchte an diesem schönen Wort des Apostel Paulus Ihnen drei Dinge wichtig machen. Zuerst, keiner muss jetzt mehr den Kopf hängen lassen. Keiner muss jetzt mehr den Kopf hängen lassen. Ja, das ist der Grund, warum wir auch so wild darauf sind, allen Menschen in der Welt das Wort oder das Evangelium zu sagen. Das treibt uns ja um, dass es keinen Flecken mehr in dieser Welt geben darf, wo nicht das Evangelium gepredigt wird. Manchmal sagt einer dann, ja sag mal, warum seid ihr so wild zu missionieren? Lasst doch die Buddhisten oder diese Moslems oder auch die Freidenker in Ruhe, zwingt ihnen doch nichts auf. Nun ja, aufzwingen wollen wir ihnen nichts. Aber wir wissen doch, dass es nichts gibt, was Menschen froh macht als das Evangelium. Und es gibt nichts gegen die unheimliche Terrorherrschaft des Todes. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen, niemand sonst. Das müssen doch die Menschen wissen, wir müssen es doch allen weitersagen. Ich möchte aber heute einmal in der Predigt dieses Wort auslegen und dann von hinten her vorgehen. Vielleicht fällt Ihnen dann erst auf, dass der Paulus ja hinzufügt, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen durch das Evangelium. Was ist damit gemeint? In einer neueren Übersetzung der Bibel, da heißt es, und das ist richtig übersetzt, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen durch die Verkündigung der Heilsbotschaft. Also die Schrecken des Todes werden überall dort durchbrochen, wo man das Evangelium verkündigt. Da ist keine Trauer mehr, da werden Menschen froh. Ich kann Ihnen das ganz praktisch erklären. Ich muss ja von Berufswegen immer wieder auf den Friedhof. Vielleicht packt mich mehr als Sie das Grauen des Todes. Wenn man am Krematorium, an den Särgen vorbeischreitet, mich lässt das nie kalt. Ich will das nie berufsmäßig tun. Wenn ich da stehen muss und predigen, ist doch furchtbar, dass Menschen sterben. Und was soll man da sagen? Es gibt doch gar nichts. Am liebsten, Sie kennen das doch, dass wir sagen, nur der stille Händedruck, das Mitgefühl, das wir den Trauernden zeigen, als etwas Menschliches, Symbolisches. Nein, es gibt etwas viel, viel Stärkeres, dass wir das Evangelium sagen. Und da beobachte ich immer wieder bei den Trauerfeiern, die wir da halten,
Das geht ja irgendwo unter die Haut. Wenn dann noch die Orgel anfängt, dann zieht das ja an den Gefühlen. Ich finde auch noch so schlimm, dass man da sitzen muss und auf den Sarg starren. Und dann machen wir den Mund auf und predigen das Evangelium. Und plötzlich sind die Schrecken des Todes durchbrochen durch das Evangelium. Da wird dem Tod die Macht genommen durch das Evangelium. Wissen Sie, welch eine Kraft da drin steckt? In dem Evangelium, dem biblischen Evangelium, vom Sieg Jesu über die Macht des Todes, von seiner Auferstehung und dem Trost, den er denen gibt, die an ihn glauben. Ich könnte Ihnen jetzt lange erzählen von Erlebnissen, die ich hatte bei schweren Bestattungen. Das ist viele Jahre her. Da war das einzige Kind gestorben. Es war durch dieses Medikament Kontergan verkrüppelt geboren worden und starb dann und sollte Beerdigung gehalten werden. Ich sage zu den Eltern, das machen wir ganz einfach. Ich lese ein Lied, ich lese einen Abschnitt aus der Bibel. Ich kann da nicht reden, das schaffe ich nicht, das stehe ich menschlich nicht durch, da gehen mit mir auch die Gefühle durch. Und die Eltern sagten, wir wollen eine Ansprache haben, auch wenn wir nur im ganz kleinen Kreis sind. Und ich hatte so furchtbar Angst, wenn man das so miterlebt. Wissen Sie, das ist das Schwerste, wenn eine Mutter sich über das Kind, das sehr klein, beugt. Und wenn man dann das hergeben soll, und da soll man noch ein Wort reden, ein Zeugenwort. Und da meint man, die Stimme versage und das gehe nimmer. Und dann spricht man die ersten Worte. Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit neugeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und da stehen die Eltern und man kann ihnen in die Augen sehen. Und man kann von der Freude und der Zuversicht und der Hoffnung der Christen reden am Grab. Ich hoffe, dass in Ihrem Leben Sie Raum geben dem Evangelium, dass Sie in den Trauerzeiten Ihres Lebens hinhören. Oder wenn Sie sich rüsten in einer schweren Krankenzeit auf Ihr eigenes Sterben, dann geben Sie Raum dem Evangelium, das zerbricht des Todes Macht. Ich denke an eine andere Beerdigung, die mir sehr schwer wurde. Eine Frau hatte sich das Leben genommen unter sehr schlimmen Umständen. Es waren ganz verworrene Familienverhältnisse. Es kamen sehr viele Menschen zur Bestattung. Es war nicht hier, es war auswärts. Und die Halle dort in dem Friedhof war überfüllt mit Menschen. Und da bin ich immer froh, dass ich nicht über Menschen reden muss. Ich bin ja nicht der Oberschiedsrichter, der das Leben von Menschen beurteilen muss und da Prämierungen austeilen oder Noten verteilen, der war gut oder schlecht oder fromm. Gott richtet. Ich darf das Evangelium für die verkünden, die kommen. Ich rede zu Lebenden. Und wie ich fertig war, da kam der vom Personalrat und wollte einen Nachruf halten. Und Sie wissen ja, wie so Nachrufe normalerweise so aussehen. Doch der stand vorne und sagte, Kollegen, wir wussten alle nicht, wie da ein Mensch um uns her am Leben zerbrach. Ich möchte euch nur bitten, bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. Glaube auch an Jesus Christus und setz dich wieder hin. Das war so ein Bewegtsein in dieser Trauerfeier. Durch das Evangelium. Da wurde etwas vom Trost sichtbar. Freimütig will ich Ihnen sagen, ich bin kein guter Tröster. Ich kann das nicht. Das Evangelium ist ein guter Tröster. Sie müssen Raum geben dem Evangelium. Dann singen Sie in Ihrer Trauer die großen Trostlieder, den Schatz, den wir in unserem Gesangbuch haben. Dann lesen Sie im Worte Gottes und lassen sich informieren über den Sieg Jesu, den er errungen hat über den Tod. Und wenn wir dann Kranke begleiten auf dem letzten Weg, dann möchte ich Ihnen Mut machen, dass Sie ein wenig die Mediziner zurückdrängen. Es ist ganz schön und gut, was Sie alles können. Aber es gibt Augenblicke, wo wir wissen, jetzt geht's zum Sterben. Dann sagen wir, Herr Doktor, jetzt lassen Sie uns mal ganz allein. Wir wollen Zeit haben zum Beten.
Und dann rufen sie den Sterbenden zu Gottes Worte, Bibelworte, das Evangelium. Was ist das, wenn uns die ganze Kraft genommen wird und wir in dieses Todestal hineingeführt werden? Da will ich jemand an meinem Bett sitzen haben, der mir Gottes Worte sagt, das Evangelium, das des Todes Macht zerbricht. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen durch das Evangelium. Und wo es verkündigt wird, da hat der Tod keine Macht mehr. Wie kann das aufrichten, trösten und erquicken? Wenn wir nur die ganz bekannten Worte sagen, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Haben Sie es mal erlebt, wie die Schwerkranken danken, ihre Hand drücken, wenn sie nicht mehr reden können? Und so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Lernen Sie Bibelworte auswendig, damit Sie es parat haben in den Stunden, wenn es kommt. Oder es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Es leben um uns her viele, die Angst haben vor dem Sterben. Sie reden nicht drüber, auch unsere Schwerkranken. Aber das wissen die zuallererst. Wenn man so schwer krank wird, dann wissen die auch, dass es jetzt zum Sterben gehen kann. Und wie gut wäre das, wenn sie dann das Evangelium sagen beim Krankenbesuch. Warum sind wir so feig? Warum genieren wir uns da so? Sagen Sie doch, ich will Ihnen noch einen Vers vorlesen, hier aus meinem Neuen Testament. Den habe ich Ihnen mitgebracht. Das ist mir das Wichtigste. Die Trostworte, die wir sprechen und die wir selber fabrizieren, die sind oft kraftlos und schwach. Aber das Evangelium nimmt dem Tode die Macht. Sie haben die Möglichkeit, dem Tod die Macht wegzunehmen, da wo er zugeschlagen hat, in die Trauerhäuser hineinzugehen, Briefe zu schreiben, wo sie andere Menschen fröhlich und zuversichtlich machen können. Und das ist unser Amt und unser Auftrag in der Verzweiflung und der Traurigkeit der Welt heute, einer Welt, die keine Hoffnung hat. Aber nun ein zweites. Das erste war, keiner braucht den Kopf hängen zu lassen. Das zweite, der Tod ist umfunktioniert. Ja, wir Christen machen das manchmal so schnell, dass wir auf der einen Seite reden von dem Grauen des Todes und dann reden wir plötzlich wieder von der großen Zuversicht. Und manche, die können gar nicht so schnell umschwenken. Wir wollen ja nicht uns über die Schrecken des Todes hinwegmogeln. Gerade in unserer Zeit, wo so wenig über Sterben gesprochen wird, wollen wir auch ganz offen und ehrlich sagen, dass das Sterben die schlimmste Bewährungsprobe des Lebens ist. Und da kann keiner von sich aus bestehen. Und wenn er noch so stolz hintritt und sagt, das schaffe ich, das meistere ich, schafft's ja nicht. Ich habe vor 2 Jahren einmal in unserem Gemeindeblatt einen Artikel geschrieben, die letzten Stunden vor der Hinrichtung. Da habe ich das Leben der Menschen in dieser Welt beschrieben, mit Leuten, die in der Todeszelle sitzen. Oh, das gab erregte Briefe. Ein Krankenhauspfarrer schrieb mir, ich kann das Gemeindeblatt nicht mehr verteilen. Wenn das die Leute lesen, die drehen durch. Ich bin anderer Meinung. Ich halte das für wichtig, dass wir als Christen auch unseren Mitmenschen immer wieder sagen, was sie eigentlich ja doch wissen, nur nicht wahrhaben wollen. Wir leben in der Todeszelle. Und wenn immer die Schlüssel rattern, dann weiß man nicht, wird ich gerufen, wird der andere gerufen, wer ist jetzt dran? Und die ganze Angst, die wir auch in diesen Tagen beobachten über die Gefahren, die uns von der Umwelt drohen, ist ja letztlich Todesangst. Wann kommt das? Durch was vergifte ich mich? Wo kommt das Ende meines Lebens auf mich zu? Gerade weil unsere Mitmenschen gar nicht mehr vom Sterben her denken, reagieren sie auch so komisch, wenn plötzlich der Tod kommt, manchmal fast albern. Oder dann wieder mit völliger Verzweiflung. Deshalb wollen wir Christen offen immer wieder über den Ernst des Todes reden.
und wollen sagen, das Schlimmste am Sterben ist nicht mal der biologische Tod. Der Mediziner sagt der Exitus. Das Schlimmste am Sterben ist, dass Gott dem Tod so viel Macht gegeben hat. Das haben viele auch nie begriffen. Die sagen, ist dann Gott der größte Killer? Dann müssen wir gegen Gott protestieren. Ja, Gott hat dem Tod Macht gegeben, weil der Tod uns ins Gericht Gottes holt. Und das ist so schlimm. Wenn ich über mein schuldiges Leben im Licht Gottes Rechenschaft geben muss, dass wir uns vor dem Sterben fürchten, hat auch da seinen Grund. Und da liegt jetzt auch wieder das Wichtigste für uns Christen, warum wir uns vor dem Tod nicht mehr fürchten. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Der Tod kommt doch bei Christen nicht mehr als der Henker. Er holt uns doch nicht mehr ins Gericht. Jetzt muss ich Sie einfach fragen, haben Sie Ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht? Das ist doch das Wichtigste. Leben Sie im Frieden mit Gott. Ist alle Schuld Ihres Lebens vergeben? Sind Sie jeden Tag bereit, dass Gott Sie rufen kann? Ja, dann brauchen Sie doch den Tod nicht mehr fürchten. Dann geschieht bei Christen das Wunderbare, dass selbst das biologische Sterben Heimgang wird zum Leben. Das ist eine ganz große Verwandlung. Da wollen wir an die Sterbebetten hintreten und rufen, Tod, du hast doch keine Macht mehr über den. Da ist doch einer, der Jesus gehört und der sinkt auch im Sterben in die offenen Arme Jesu zum Leben. Philipp Spitta hat den schönen Vers gedichtet in dem Lied, bei dir Jesu will ich bleiben. Bleib mir dann zur Seite stehen, graut mir vor dem kalten Tod, als dem kühlen, scharfen Wehen vor dem Himmelsmorgen rot. Wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ach, ich wollte heute in den Dank aussprechen. Herr Jesus, danke, dass du dem Tod bei mir die Macht genommen hast. Und ich weiß nicht, wann meine Todesstunde kommt. Es interessiert mich auch nicht. Ich will jeden Tag bereit sein und dann zu dir eintreten in dein ewiges Reich. Darum finden Sie auch im Neuen Testament so wenig Sterbegeschichten. Christen sind nie rückwärts orientiert. Da muss man auch nicht dauernd reden, ach, wie war das noch so schön, als mein Mann gelebt hat, als Vater noch unter uns war. Und all die Erinnerungen pflegen und sagen, das waren noch seine letzten Worte und so sah er aus und da ist das Grab, wo wir ihn hingelegt haben. Christen sind doch nicht im Grab. Jesus hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, zu dem, der neben ihm hing. Oder er sagt es in dem anderen Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Leben auch, wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. In unserer Todesstunde werden wir, wenn wir mit Jesus im Glauben verbunden sind, zum Leben eingehen. Da steht nichts davon der gemütlichen Ruhepartie, die auf uns wartet, sondern Heimgang zum Herrn und ihm dienen in Ewigkeit. Tod, wo ist dein Stachel? Nein, bei denen, wo Jesus die Schuld vergeben hat, kann der Tod nimmer reißen durch seinen Stachel und nimmer verwunden und nicht mehr treffen und nicht mehr Angst machen. Jetzt muss ich Sie fragen, ist bei Ihnen dem Tod die Macht weggenommen? Können Sie fröhlich warten, bis Jesus uns ruft, heim zu sich? Klären Sie doch einmal die Sachen Ihrer Todesstunde. Muss Nummer eins sein. Dass das klar ist bei Ihnen und sagen, ich weiß, wohin ich gehe. Ich bin meines Weges ganz gewiss. Sie müssen Sie wissen, dass Sie sagen, ja, ich weiß, dass Jesus mich aufnimmt. Ich habe alles geklärt, nicht weil ich besser bin als andere, sondern weil er mir vergeben hat, weil er mich erlöst hat. Jetzt haben wir also drüber gesprochen, keiner braucht den Kopf hängen lassen. Der Tod ist umfunktioniert. Ich möchte jetzt noch drüber sprechen. Jetzt interessiert uns nur noch das Leben.
In unserer Welt wird viel, viel dann auf einmal doch vom Tod gesprochen. Nicht ganz offen, es kommt dann plötzlich heraus, dann reden sie alle, wie schlimm das ist, das Sterben. Und in unserem Jahrhundert gibt es ja so viele Erlebnisse, die uns schockieren, von millionenfachem Tod. Was ist das für eine grausame Welt, in der wir leben? Bei uns Christen ist es plötzlich merkwürdig, selbst an so einem Tag, da reden wir nicht vom Tod, auch wenn alle vom Tod reden, wir reden vom Leben. Das Thema der Christen, auch am Sarg, ist nicht der Tod. Wir lassen uns doch nicht vom Tod das Thema vorschreiben. Wir reden vom Leben. Und ein Christ denkt auch gar nicht immer an seine Sterbestunde. Es ist uns doch so unwichtig. Kommt sie morgen oder habe ich noch 10 Jahre? Es ist ja auch gar nicht so wichtig, wie viele Jahresringe ich noch zusetzen kann. Es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, ob ich das Leben ergreife. Da steht ja, Jesus Christus hat Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Jetzt muss ich Sie kurz noch mit der biblischen Redeweise bekannt machen. Da werden ja die Worte unterschiedlich gebraucht, ganz anders als wir sonst denken. Mit Leben wird etwas anderes gemeint. Die Bibel kann sagen, das, was man so abspult, die 70, 80 Jahre seines Lebens, die können, selbst wenn man ein geehrter, geachteter Mensch ist, mit viel Erfolg, tot sein. Weil der Tod alles wegnimmt. Wenn Sie es einmal mit den Augen Jesu ansehen, dann ist das Sterben drüber gebreitet, über so viel, was uns wichtig ist. Sie werden nichts mitnehmen. Und dann hat Jesus in der Kürze seiner Wirksamkeit, es waren ja nur wenige Jahre, das Leben ans Licht gebracht, was wirklich Leben ist. Was ganz anderes, als was in der Tagesordnung der Welt obendran steht. Leben aus Gott. Da muss ein völlig neuer Anfang her. Das nicht bloß unser natürliches Leben, so wie wir es haben, von unserer Geburt. Ein Leben aus Gott. Ich muss Ihnen sagen, das Wichtigste ist, dass Sie überhaupt einmal mit dem Leben aus Gott beginnen. Dass Jesus in Ihrem Leben einen Einschnitt machen kann und Sie sagen, so, ich will nicht bloß das jetzt leben, was heute gerade alle Menschen machen. Ich will aus Gott leben, aus der Fülle. Mein Leben soll etwas für Gott darstellen, für die Ewigkeit. Ich will in meinen ganz irdischen Aufgaben, in denen ich stehe, etwas für Gott wirken. Leben ist ins Licht getreten, unvergängliches Wesen. Man kann jetzt auf dieser Erde ein qualitativ völlig anderes Leben schon haben. Neues Leben mit Jesus. Und das wird überall uns in der Bibel erzählt, dass da Leute angefangen haben, nicht mehr auf ihre Todesstunde hinzuleben, sondern auf die Ewigkeit. Die Bibel nennt das ewiges Leben, das man heute schon hat. Ein Leben ohne Grenze, das nicht abbricht in meiner Todesstunde, sondern das heute von der Nähe Jesu geprägt ist. Unser Textwort steht ja in diesem 2. Timotheusbrief, wo der alte Kämpfer Paulus seinen jungen Mitstreiter Timotheus ermahnt. Es ist der letzte Brief, den wir aus der Feder des Paulus haben, geschrieben in der Gefangenschaft in Rom. Und wir spüren schon, wie der alte Apostel sich rüstet auf sein eigenes Sterben. Aber ich wollte, dass unsere Alten so reden könnten wie Paulus. Da ist nichts vom Klagen über die Beschwerden und über das Schwere des täglichen Ablaufs seiner Leiden hier, sondern er ist bloß erfüllt, dass die Jungen das packen. Timotheus, greife doch nach dem Leben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Jetzt geh doch in eine Welt des Todes hinein. Es war damals die römische Welt, wo die großen Triumphbögen standen, wo die Menschen sich berauschen an der Lebensfreude und der Sinnenlust. Der Paulus sagt, du musst die Botschaft vom Leben in Rom verkündigen. Das ist doch kein Leben, was die haben. Und wenn sie alle Orgien feiern, Leben kommt aus der Nähe Jesu. Sag das denen und genier dich nicht am Evangelium. Wir haben doch die Botschaft, die froh macht. Wie war der Paulus glücklich am Evangelium? Und das wollte ich, dass das bei Ihnen heute passiert. dass die Trauer sie nicht hinunterziehen darf. Wie viele Trauernde kreisen nur noch um den Schmerz, der sie verwundet, sondern dann gehen sie los und verkündigen sie anderen das Evangelium, gerade deshalb, weil sie selbst aus der Trauer kommen. Und dann sagen sie das allen Menschen weiter in dieser Welt. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und sagen sie, dass man heute das neue, erfüllte und große Leben schon ergreifen kann. Da war ein großer Missionstheologe, Gustav Warneck, der hat vor vielen Jahrzehnten ein Buch geschrieben, wie das Evangelium in die Heidenvölkerwelt kommt. Und das Thema des Buches war Lebenskräfte des Evangeliums. Ich wollte das in ihren Familien und Häusern, bei ihnen selbst, an den Krankenbetten der Alten im Pflegeheim, Lebenskräfte des Evangeliums auf einmal sichtbar werden und gefunden werden, wo Menschen froh werden und das Evangelium preisen, glücklich werden und sagen, ach, wie bin ich reich, was muss ich tun? Lass einfach Jesus Herr sein über dein Leben. Da hat Paulus diesem Timotheus zugerufen, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Amen. Und nun singen wir das Lied, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen, 123, die Verse 1, 2 und 4. Beten. Herr Jesus Christus, du Sieger über den Tod, wir wollen dir danken, dass du den Tod entmachtet hast, dass er kein Anrecht mehr auf uns hat, weil du für unsere Schuld bezahlt hast. Ach, da wollen wir dich jetzt bitten für alle, die unter den sichtbaren Zeichen des Todes leiden und sich ängstigen. Stärke du unseren schwachen Glauben, dass wir fröhlich ziehen hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wir möchten dich für die Sterbenden bitten und für die Trauernden, die so verwundet sind und oft in der Bitterkeit nicht mehr weiter wissen.
Sei du bei den Schwerkranken und rede zu ihnen dein Wort, dass sie froh werden und dort auch noch für viele andere weitersagen können, wie du heilst, erquickst und fröhlich machst. Und wir bitten dich, dass dein Evangelium heute von vielen gehört und im Glauben aufgenommen wird. Gib doch in unserem Volk noch einmal eine große Aufnahmebereitschaft, dass viele Menschen das von dir angebotene Leben ergreifen. Und gib uns die rechten Worte in den Mund, dass wir von dir und deinem großen Trost weitersagen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch Gloria sei dir gesungen, Lied 121, den letzten Vers. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.